Jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir vom Tübinger DGB freuen uns sehr, dass wir heute nach 10 Jahren bei uns Martin Gross als Hauptredner haben. Jetzt als Landesbezirksleiter von Verdi. Bitte schön, du hast das Wort.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzliches guten Morgen. Aber lasst mir noch mal eine Herzensangelegenheit sein, Frau Yilmaz für Ihre Rede zu danken. Wir haben so viele Kolleginnen und Kollegen in der Türkei, die Journalistinnen und Journalisten sind, die im Gefängnis sitzen, nur weil sie die Wahrheit sagen. Und wer die Wahrheit sagt und eingesperrt wird, das ist keine Demokratie. Dagegen müssen wir uns wehren und kämpfen in diesem Europa. Viele in Gesellschaft und Politik machen sich weltweit große Sorgen und sehen in vielen Ländern die Demokratie und die europäische Einheit in Gefahr. Ich bin fest davon überzeugt, die eigentliche Ursache der Gefährdung unserer Demokratie weltweit ist die soziale Ungerechtigkeit, ist, dass wir hier in Europa, in den USA zugelassen haben, dass Menschen abgehängt wurden, arm sind trotz Arbeit, sich nach Jahrzehnten der Vernachlässigung durch praktisch alle enttäuscht zurückgezogen haben und jetzt teilweise rechts bis stramm rechts gewählt wird. Das sollte uns doch nicht wundern, oder? Nicht Trump wurde gewählt in den USA, die Demokraten wurden nicht gewählt. In Frankreich zwar kollektiv aufgeatmet, aber eigentlich ist das Ergebnis ein politisches Erdbeben. Nur ein soziales Europa wird den rechten Spuk dauerhaft beenden. In einem Europa, das nur freiem Wettbewerb und Markt huldigt, fühlen sich die Menschen nicht zu Hause. Zu Recht. Deshalb ist es gut, dass soziale Gerechtigkeit das Thema schlechthin ist, dass sie wieder ganz oben auf der Agenda steht. Nicht nur bei uns, sondern auch bei den Parteien. Es ist gut, wenn, so ist das Papier feucht, so ist es, wenn der Bundestagswahlkampf über Fragen der Gerechtigkeit geführt wird, das sind die entscheidenden Fragen. Wir, der DGB, stehen am 24.09. nicht zur Wahl. Dafür könnt ihr euch darauf verlassen, dass wir beim Thema soziale Gerechtigkeit nach dem Wahltag nicht vergessen werden, was wir heute sagen. Wir werden dies von jeder neuen Regierung einfordern, egal wie sie sich zusammensetzt. Chancengerechtigkeit ist dabei nicht alles. Im Frühjahr hatten wir bei Verdi einen großen Tarifkonflikt bei den Bodenverkehrsdiensten am Flughafen, auch in Stuttgart. Da machen Leute den Check-in und das Boarding jeden Tag ab 4 Uhr früh bis spät in die Nacht. Für Löhne kaum über den Mindestlohn, das reicht nicht zum Leben in Stuttgart. Und wenn wir unseren Sozialminister immer hören in Baden-Württemberg, den Herrn Lucha, dann redet er immer von Chancengerechtigkeit und Aufstiegsversprechen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was, wenn man jemand am Flughafen bei den Bodenverkehrsdiensten das Wort Aufstiegsversprechen versucht zu erklären, der weiß gar nicht, was das bedeutet. Und was meint denn Herr Lucha damit? Damit man nicht mehr zu solchen Bedingungen arbeiten muss? Aber irgendwer wird doch diese Arbeiten machen. Lasst uns bei aller Chancengerechtigkeit nicht vergessen, dafür zu sorgen, dass jede Arbeit, wirklich jede Arbeit in diesem Land zu einem Leben in Würde reicht. Und es ist eine grausame Tatsache in diesem reichen Deutschland, dass 20% der Beschäftigten in unserem Land weniger 10 Euro oder noch weniger verdienen. Das ist zum Leben zu wenig, das muss geändert werden. Steuergerechtigkeit ist der entscheidende Schlüssel, der Hebel, den die Politik ansetzen kann. Wie bei der Demo heute gerufen worden, umverteilen. Sie ist die Lösung, es ist so einfach. Wenn die starken Schultern mehr tragen, werden die perversen Gegensätze zwischen oben und unten gemildert. Und es ist pervers, wenn 10% der Deutschen 2/3 des Vermögens besitzen und die unteren 50% gar nichts. Ein armer Staat in Anführungszeichen, später dazu mehr, kann seine Aufgaben nicht anständig erfüllen oder Chancengerechtigkeit herstellen. Wir brauchen mehr Geld für Kitas, für Krankenhäuser, für Schulen, für alle, die sich einen armen Staat nicht leisten können. Finanzminister Schäuble sagte Anfang April auf einer Verdi-Tagung, alle Steuervorschläge sollten daran gemessen werden, ob sie die Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Damit macht er klar, Vermögensteuer und eine anständige und faire Erbschaftssteuer für Superreiche gibt es mit Schäuble nicht. Und ich frage mich, sind wir denn nicht unglaublich wettbewerbsfähig? Unsere Exportzahlen sind doch der Hammer. Und in einem Land, in dem das Vermögen der Reichen jede Sekunde um sage und schreibe 9.073 Euro wächst, ist der Verzicht auf eine Vermögensteuer nichts anderes als Reichtumspflege. Und während der Fiskus beim Einkommen aus Arbeit und beim Konsum über die Mehrwertsteuer zuschlägt, hält er sich beim leistungslosen Einkommen bei Erbschaften komplett zurück. So wird das Land nicht gerechter, so wird es Jahr für Jahr ungerechter von ganz alleine. Um klarzustellen, bei unseren Steuerplänen geht es nicht um der Oma ihr kleines Häuschen, das vererbt wird, sondern um die Villa mit Seeblick. Vermögensteuer soll es für Mehrfachmillionäre geben und nicht für Sparbuch. Eigentlich sind unsere Pläne harmlos. Die Reichen werden durch unsere Pläne lediglich weniger schnell noch reicher. Während also oben mit allen Mitteln verhindert wurde, dass Erbschaftssteuer fällig wird, wenn Wohnraum vererbt wird, von dem wir nur träumen können, steigen die Mieten unten und in der Mitte bis ins Uferlose. Ich habe vorher von den Beschäftigten am Flughafen gesprochen. Kolleginnen und Kollegen, die zum Teil trotz Zweitjob bei ihren Eltern wohnen, weil sie sich in Stuttgart die Mieten nicht leisten können. Und Wohnen ist für viele in Deutschland zum Luxusgut geworden. Das Prinzip privat vor Staat hat hier seine Fehlbarkeit bewiesen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auszubildende, Studierende, ältere Menschen, Geringverdienerinnen bis zu Normalverdienerinnen finden zunehmend keinen bezahlbaren Wohnraum in den Innenstädten mehr. Ich glaube, die Tübinger können davon ein Lied singen. Es rächen sich die Versäumnisse auf dem Feld der Wohnungspolitik der letzten 20 Jahre. Gab es 1,4 Millionen Sozialwohnungen, sind es heute nur noch 1,5 Millionen. Ehemals kommunale, landeseigene, bundeseigene und industriegebundene Wohnungen wurden den neoliberalen Marktmechanismen preisgegeben. Dies war und ist ein fataler Fehler, den wir heute teuer bezahlen. Denn durch die Finanzmarktkrise flossen Spekulationen in Wohnraum im Boden, was die Preise für Wohnraum zusätzlich in die Höhe getrieben hat. Wir müssen dringend gegensteuern, um das Recht auf Wohnen und bezahlen Wohnraum für alle sicherzustellen. Dazu gehört, dass wir öffentliche Grundstücke nicht an die Meistbietenden verkaufen, sondern sie sollen an Unternehmen und Initiativen gehen, die sich verpflichten, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Die Übertragung durch Erbpacht soll dabei im Vordergrund stehen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es darf keine weitere Privatisierung von öffentlichen Wohnungsbeständen stattfinden. Außerdem müssen Kommunen und Länder und Bund ausreichend Fördermittel für Wohnungsneubau zur Verfügung stellen. Diese Fördermittel müssen eine eindeutige Zweckbindung für soziale Wohnraumförderung erhalten und dürfen nicht den profitorientierten Sektor stärken. Darüber hinaus muss versucht werden, ehemaliges privatisiertes Wohnungseigentum der Kommunen, der Länder und des Bundes zurückzuerwerben, um sie der Profitlogik des Marktes wieder zu entziehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Wohnen ist ein Grundrecht, um die sich diese Landesregierung dringend kümmern muss. Ohne faire und bezahlbare Mieten gibt es keine soziale Gerechtigkeit und keine Chancengleichheit. Dass es keine bezahlbaren Mietwohnungen gibt, weiß jeder. Aber dass 6 Millionen Menschen jedes Jahr in Deutschland von ihrem Stromanbieter angedroht bekommen, abgestellt zu werden, weil sie die Rechnung nicht mehr zahlen können, weiß fast niemand. Kein Strom heißt, kein Handyladen, kein Wecker, kein Kühlschrank, kein warmes Wasser oder keine Heizung. Eigentlich unvorstellbar. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, damit möchte ich überleiten zu unserer Rentenkampagne. Es ist das Thema, das alle, wirklich alle Beschäftigten gleichermaßen trifft. Und es ist gut, dass diese Kampagne seit dem letzten Herbst ins Leben gerufen worden ist. Da war die Bundeskanzlerin beim DGB, Bundesvorstand, zu Gast. Und da warnte Angela Merkel den DGB scharf vor dieser Kampagne. Wir würden damit den Rechtspopulisten die Wähler in die Arme treiben. Es darf kein Problem bei der Rente geben. Für wie blöd halten die uns eigentlich? Einmal im Jahr kommt der Rentenbescheid nach Hause, dann weiß jeder und jede, dass er ein Problem hat. Nimmt die Zahl aus diesem Bescheid, zieht mindestens 10% für Krankenversicherungssteuer ab und schaut mal, ob nach Abzug der Miete noch was übrig ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, weggucken, mit weggucken löst man keine Probleme für die Zukunft. Und wenn eine große Zeitung dieser Tage schreibt, das eigentliche Problem ist, dass die Geringverdiener zu wenig vorsorgen, da frage ich mich, von welchem Geld soll jemand privat vorsorgen, der am Ende vom Geld regelmäßig noch verdammt viel Monat übrig hat? Und selbst die, die sich von ihrem Einkommen locker leisten könnten, die Abgeordneten im Stuttgarter Landtag, finden die private Vorsorge gar nicht mehr erotisch. Die offen ausgesprochene Begründung, die Zinsen sind so niedrig. Recht haben Sie, auf private Vorsorge angewiesen zu sein, ist einfach Mist. Nur warum habt ihr dann die Riester-Rente beschlossen? Übrigens nicht nur Rot-Grün im Bundesrat, auch die Union hat zugestimmt. Ganz wichtig, es sind nicht düstere Prognosen von heute, die für jeden dritten langjährig Versicherten eine Rente auf Hartz-IV-Niveau, also Altersarmut ab 2030 in diesem Land vorhersagen. Nein, das war und ist der Kern der Riester-Reform. Es war gewollt, dass die Renten insgesamt um 20% gekürzt werden. Warum? Weil die Arbeitgeber steigende Beiträge um jeden Preis verhindern wollten. Weil die private Versicherungswirtschaft ein Stück vom größten Kuchen im Land abhaben wollte, immerhin 270 Milliarden jedes Jahr. Und 20% weniger Rente trifft alle, am schlimmsten das untere Einkommensdrittel, das im Alter beim Sozialamt landet. Hätten wir heute schon das Rentenniveau, das von den politischen Mehrheiten bis 2030 billig in Kauf genommen wird, dann hätte jemand zum Beispiel in seinem Arbeitsleben, der 2500 Euro brutto verdient hat und 40 Jahre Vollzeit gearbeitet hat, 809 Euro Rente. Über 50% der Arbeitnehmer kommen gar nicht auf 2500 Euro. Für die bleibt dann viel weniger übrig und die Grundsicherung liegt bei 794 Euro. Und aber wenn jetzt nur die hinhören, die nicht so viel verdienen, dann ist das ein Fehler. Denn wer auch 4500 Euro verdient, wird insgesamt weniger Rente bekommen, nämlich 170 Euro im Monat weniger und kann sich so seinen Lebensstandard nicht halten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es muss Schluss sein mit dieser Riester-Reform. Es muss Schluss sein, statt Lebensstandardsicherung Beitragsstabilität zu machen, von denen allein die Arbeitgeber profitieren. Und es muss Schluss sein, dass diese Rente weiter privatisiert wird. Im Grunde war die Riester-Rente nichts anderes als eine Teilprivatisierung der gesetzlichen Rente. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, der alte Trick war, Belastungen auf morgen verschieben, dann protestiert keiner. Stellt euch mal vor, Sie hätten 2001 die Renten um 20% gekürzt, dann hätte es einen Sternmarsch von Millionen von Rentnerinnen und Rentnern auf Berlin gegeben. aber die Rentnerinnen von damals, von 2030, waren natürlich 2001 mit was ganz anderes beschäftigt. Und ich sage, wir können doch stolz sein auf unsere gesetzliche Rentenversicherung. Sie hat nur ein einziges Mal verspätet bezahlt, im Mai 1945, als Deutschland in der Asche lag. Und sie hat bewiesen, sie hat zwei Weltkriege überstanden und sie hat eine Wiedervereinigung finanziert. Und diese gesetzliche Rentenversicherung ist 10-mal besser wie die private, die den Profiten des Marktes ausgesetzt ist. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst es mich einfach mal kurz sagen, es ist möglich, dass wir mit einem Beitragssatz von 25%, 50% Rentenniveau halten. Dies bedeutet für die Arbeitgeber 12,5 und 12,5 für die Arbeitnehmer. Also eigentlich wird es billiger für die Arbeitnehmer, wenn sie nicht dann weiter richten müssen. Und wenn die Arbeitgeber jetzt bereit sind, 11% zuzugestehen, dann kann es doch nicht sein, dass wegen 1,5% Millionen der Menschen in Altersarmut landet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist wirklich möglich, wenn der Bundeszuschuss auf 25 Milliarden erhöht wird. Exakt der Betrag, um den die Rüstungsausgaben steigen sollen, weil Donald Trump es so von uns will. Und da sage ich, das Geld ist da. Wir entscheiden, wofür wir es verwenden wollen. Für mehr Waffen, die auf jeden Fall ihren Krieg finden, oder für mehr soziale Sicherheit im Alter. Wir müssen aus diesem individuellen Problem wieder eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe machen. Deshalb war es mir eine Herzensangelegenheit, ein Bündnis gegen Altersarmut, ein richtig breites Bündnis, wie das Land schon lange nicht mehr gesehen hat, mit ins Leben zu rufen. Wir Gewerkschaften, Kirchen, Diakonie und Caritas, VdK, Landesseniorenrat, Landesfrauenrat, insgesamt 31 Organisationen haben es gegründet. Der Auftakt ist gemacht. Der Gegenwind ist heftig. Neues Dauerargument unserer Gegner. Wir haben kein Problem mit Altersarmut. Wir haben doppelt so viele arme Kinder. Was für ein Argument. Sie reden absichtlich immer von heute, obwohl wir von 2030 reden. Weil sie wissen, dass wir recht haben. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, eins sage ich auch. Wenn zum Beispiel der Paritätische Wohlfahrtsverband die Kinderarmut im Land anprangert, dann erklären uns die gleichen Leute, dass die Kinder gar nicht wirklich arm sind, weil sie leben ja in einer reichen Gesellschaft. Dann sagen sie, wir hätten auch da kein Problem. Und deswegen sage ich, es geht nicht um meine Rente oder um die Rente von dir. Wenn wir heute für eine anständige und faire Rente kämpfen, tun wir das nicht für uns, sondern dafür, dass unsere Kinder und Enkel im Alter in sozialer Sicherheit leben können. Und dafür müssen wir sorgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es gibt Bewegungen der Mitgliedsgewerkschaften im DGB, die gehen alle an. Die Bewegung, die Tarifbewegung Entlastung in den Kliniken ist so eine. Auch ein wenig Neuland. Mehr Geld, kürzere Arbeitszeit sind klassische Ziele, für die wir schon immer kämpfen. Hier geht es um mehr Personal. Eine Krankenkassenumfrage vom April dieses Jahres ergab, Patienten sind trotz Arbeitsverdichtung bei Pflegenden zufrieden. Dieses Umfrageergebnis ist nur möglich, weil die Beschäftigten in den Krankenhäusern über die arbeitsvertraglichen Pflichten hinaus Einsatz zeigen. Häufig auch über ihre persönlichen Belastungsgrenzen hinaus. Dazu gehören beispielsweise Einspringen aus dem Frei und der Verzicht auf zustehende Pausen. Gut, dass die Patienten noch zufrieden sind. Die Beschäftigten sind es schon lange nicht mehr. Immer mehr von ihnen werden selbst krank. Und das ist nicht nur so im Krankenhaus, das ist oft so in den Altenheimen und in Sozialstationen genauso. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, alle, die diese Umfrage lesen, die lade ich mal ein, am Samstagvormittag über den Tübinger Markt zu laufen und sich anzuhören, was im Gesundheitswesen los ist. Da erfährst du mehr wie aus der Statistik. Und wir hatten mehrere Veranstaltungen. Ein Erlebnis hat mich besonders angefochten. Der lerne ich eine junge Krankenschwester kennen mit 25 Jahren. Und ich sage euch, die mit so viel Herzblut diese Arbeit macht, und ich sehe jemand vor mir, wo die Augen leuchten, wo ich denke, so ein Mensch setzt sich mit so voller Kraft für die Pflege ein. Und dann erzählt sie mir, dass sie manchmal Angst hat, wenn sie mit 25 Patienten alleine in der Nacht ist, die Türe noch aufzumachen bei einem älteren Patienten, weil sie nicht weiß, was passiert ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das hält doch auf Dauer keiner aus. Das muss sich endlich ändern. Deswegen kämpfen wir seit Jahren um eine gesetzliche Personalbemessung für mehr Personal. Und dafür machen wir im Wahljahr 2017 richtig Druck. Wir wollen mit dieser Entlastungsbewegung dazu beitragen, dass die fehlenden 162.000 Stellen, allein 70.000 Stellen in der Pflege, dass da was geändert wird. Und wir wollen nicht mehr Geld ins System. Wir wollen, dass das Geld dort eingesetzt wird, wo es gebraucht wird, direkt in der Pflege am Menschen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen, dass das Pflegepersonal nicht krank wird und damit auch die Patienten gut gepflegt werden und gesund werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen eine sichere Versorgung und deswegen lautet das Motto der beschäftigten Krankenhäuser: Mehr von uns ist besser für alle. Das ist das Motto und das ist gut so. Und wir versprechen, die Gewerkschaften geben keine Ruhe mehr, bis in den Krankenhäusern genug Personal eingesetzt wird. Und wir wollen eine Wertschätzung dieses Berufs in der Pflege. Es kann doch nicht sein, dass jemand in dieser Gesellschaft mehr wert ist, nur weil er Autos zusammenschraubt und der, wo Menschen pflegt, dass dieser viel weniger verdient. Da muss sich auch was ändern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Liebe Kollegen, die Demokratie lebt vom Widerstreit und davon, dass sich an diesem Streit mündige und gut informierte Bürger beteiligen. Dies wird dann im Alltag zu wichtigen gesellschaftlichen Kompromissen, die dann auch dazu beitragen, dass eine Gesellschaft zusammengehalten wird. In Baden-Württemberg gibt es seit 2 Jahren ein Bildungszeitgesetz. Mit ihm werden den Bürgern auch politische Bildung ermöglicht. Bei der jetzigen Regierung ist die Bildungszeit nicht richtig beliebt. Dies haben wir ja bereits vor der Amtsübernahme aus den Nebenabreden erfahren. Wir sagen, wir haben 40 Jahre auf die Bildungszeit gewartet in Baden-Württemberg, während sie in anderen Bundesländern selbstverständlich war. Jetzt lasst doch mal einfach 40 Jahre die Hände von ihr. Eine lebendige Demokratie braucht politische Bildung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Digitalisierung wird die gesamte Wirtschaft und Arbeitswelt verändern, unser gesamtes Leben. Zum Teil übrigens schon viel länger mit einschneidenden Auswirkungen auf die Beschäftigung. Die Filialschließungen bei den Banken sind nur ein Beispiel dafür. Deswegen müssen wir der Politik, der Landespolitik unermüdlich klar machen, Digitalisierung bedeutet nicht nur, Unternehmen dabei zu unterstützen, Produktionsprozesse zu optimieren. Nein, die Hauptaufgabe der Politik ist, wie eigentlich immer, für die Menschen da zu sein. Also dafür zu sorgen, dass alle die Chance haben, gegenüber den neuen Herausforderungen zu bestehen. In Baden-Württemberg wird die Digitalisierung und der digitale Wandel durch Forschungsprojekte unterstützt. Wir wollen, dass bei diesen Forschungsprojekten auch ein starkes Augenmerk auf die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelegt wird. Wir wollen, dass alle die Chance haben, unter veränderten Arbeitsbedingungen ihren Job zu machen. Oder noch wichtiger, wenn ihre Jobs wegfallen, sie fit zu machen für andere neue Aufgaben. Und es ist kaum auszuhalten, dass, wenn es um Digitalisierung geht, das Wort Arbeitnehmer in den Papieren der Landesregierung sogar nicht stattfindet. Wir fordern die Landesregierung auf, nicht nur Wirtschaft 4.0, sondern endlich Arbeit 4.0 mitzudenken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir müssen erreichen, dass die digitale Rendite, also das, was mit dem enormen Produktivitätszuwachs erwirtschaftet wird, nicht bei einigen wenigen Unternehmen hängen bleiben wird, sondern allen zugutekommt und unser Gemeinwohl gesichert wird. Deshalb möchte ich zum Schluss meiner ersten Mahlrede sagen,
In diesem Sinne dürfen wir nicht zulassen, dass Gerechtigkeitsdebatten in unserem Land oft zu Neiddebatten umfunktioniert werden. Und zwar nur mit dem einen Ziel, die Frage der Verteilungsgerechtigkeit in unserem Land nicht offen zu stellen. Da machen wir nicht mit. Wir wollen nicht, dass noch mehr Menschen abgehängt werden. Wer soziale Gerechtigkeit herstellen will, muss sich offensiv um Verteilungsgerechtigkeit streiten. Diese gesellschaftliche Debatte ist sehr wichtig in der Demokratie. Und zum Schluss, auch wenn der Ismail Aslan nachher drankommt, wünsche ich alle Kolleginnen und Kollegen von Siemens, den Kampf um den Arbeitsplatz, alles Gute, viel Power. Aber noch mehr wünsche ich euch, einen Bürgermeister, der sich nicht nur um den Aubrunnen kümmert, dass da drauf gebaut werden kann, sondern endlich mal da draußen sich für die Arbeitsplätze bei Siemens einsetzt. Da hat er Nachholbedarf.
Das ist die Kundgebung.
Und deswegen, ne? Liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz wichtig, die Kolleginnen und Kollegen von Siemens sind die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt und wir müssen in ihrem Kampf auf ihrer Seite stehen. Ich wünsche euch alles Gute, ich wünsche euch einen schönen 1. Mai und danke euch.